Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Der Mensch in der Revolte. Wir haben eine Biografie vollgeschnitten, das über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir mit dem heutigen Text?
Ja, also ich meine, wir hatten ja schon Sisyphus durch und das ist auch auf jeden Fall nicht viel leichter, sag ich mal so. Aus einer Quelle, die ich habe, ich glaube, die beschreibt es eigentlich ganz gut, wie man damit mit dem Text umgeht. Den Gedankengängen des Autors zu folgen, setzt man beim Leser volle Aufmerksamkeit voraus, macht bei nicht einschlägigen informierten Lesern umfangreiche Recherchen erforderlich und fordert darüber hinaus sehr viel Zeit und Muße. Ich glaube, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, oder was meinst du?
Ja, ich fand es auch ziemlich schwer zu lesen. Ich muss auch sagen, ich hatte relativ wenig Bock drauf. Also einfach, weil wir schon so viel von Camus durch haben. Das ist jetzt die letzte Folge, die wir von Camus besprechen. Ich fand es aber deutlich verständlicher als den Mythos von Sisyphos.
Ja.
Das war ja auch so eine Essaysammlung, die sehr langatmig war. Das war hier weniger der Fall. Ich war aber, jetzt habe ich viel Schlechtes gesagt, trotzdem neugierig jetzt auf dieses Werk, weil es ja dieses Werk war, weswegen Sartre mit ihm gebrochen hat.
Ja.
Ich glaube, diese Frage, warum das jetzt hier der Fall war, die werden wir dann auch heute klären,
oder? Ja, dazu werde ich noch was sagen.
Sehr gut, dann haben wir die Leute jetzt entweder schon vergrault oder ihnen Bock gemacht. Ich sage einfach mal, guten Appetit. Als Quellen habe ich zumindest jetzt das Originalwerk aus dem Rowohlt Verlag gelesen. Dann summary.org, das ist eine englische Website, musste ich wieder aufs Deutsch übersetzen. Oder ja, gut, ich kann auch Englisch, aber ich habe es mir trotzdem übersetzt. verwendet. Dann habe ich bookrex.com verwendet und die Arbeit Das Mittelmeerische Denken von Professor Scholz an der Ruhr-Universität Bochum aus 2006 angeschaut.
Ich habe die literaturzeitschrift.de, den Spiegel, da ging es um die Rivalität zwischen Sartre und Camus und BTC Philosophy. Da erklärt er nochmal das Werk und interpretiert es ein bisschen und ja, den Text natürlich auch selber.
Zur Inhaltszusammenfassung. Das Werk wurde 1951 veröffentlicht und ist aufgeteilt in 5 Teile plus eine Einleitung. Und in der Einleitung will Camus oder sagt er seine Absicht, dass er die Ursprünge der individuellen und der kollektiven Impulse zur Rebellion untersuchen will. Deswegen hat er dieses Werk geschrieben und da legt er einen besonderen Fokus auf die Frage, ob der Mord dafür gerechtfertigt ist oder nicht. Und das besonders hinter den Hintergründen der Gräueltaten im 20. Jahrhundert. Ich glaube, spricht der Stalin direkt oder Hitler?
Ja, also ganz viele Rebellionen und auch Diktatoren werden dort in dem Stück erwähnt, unter anderem auch Hitler, Mussolini und so weiter.
Ja. Und im ersten Kapitel, ich glaube, da kommt dann auch der Name dieses Gesamtwerks, der erste Essay. Das Gesamte ist insgesamt 400 Seiten lang, das ist nicht nur ein Essay so.
Ja, das ist eine Essay-Sammlung. Ich glaube, es sind insgesamt 2 richtig lange Essays, aber es ist halt eigentlich ein Buch. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob man es noch Essay nennen kann, aber egal.
Essay-Sammlung ist ein bisschen untertrieben. Ja, das erste Kapitel trägt den Namen Der Mensch in der Revolte und hier definiert er erstmal die Revolte oder was ist eine Rebellion. Und zwar ist es laut Camus ein Mensch, der Nein sagt. Das ist mehr oder weniger auch das Erste, was überhaupt in dem Werk vorkommt.
Aber es ist eine geile Definition. Also so ein Rebell ist einfach der Nein sagt. Das ist schon so ein Zitat, das man einfach sich merken kann, oder?
Also auf jeden Fall kein Opportunist, der immer Ja sagt. Gut, dass ich meinen Witz erklärt habe.
Und das ist auch kein Opportunist, aber egal.
Er geht dann weiter, dass es verschiedene Arten der Rebellion gibt. Zwar einmal die individualistische und einmal die gemeinschaftliche. Und die wahre Rebellion kann nur eine gemeinschaftliche sein oder zumindest eher eine gemeinschaftliche sein als eine individualistische. Es ist also ein Gemeinschaftsplatz und er endet dann dieses erste Kapitel oder sagt zumindest hier drin, ich weiß gar nicht, ob es Ende ist, ich empöre mich, also sind wir.
Ja, aber das ist auf jeden Fall so schon guter Einstart. Man hat das erste Kapitel gelesen und man weiß schon, worum es geht auf jeden Fall. Er geht ja da auch recht drauf ein, was ist genau ein Rebell? Ich meine, ja, jemand, der Nein sagt, aber es ist noch ein bisschen eine kleine Definition, und wie man dann weitergeht. Ich meine, ein Rebell ist ja dann jemand, oder er meint, in dem man lebt und weil man dann gegen den Tod rebelliert, weil man nicht stirbt und somit ist man dann ein Rebell. Und dadurch hat das Leben ja einen intrinsischen Wert, weil wenn man nicht stirbt oder weil man lebt, das muss ja einen Grund haben, warum man lebt. Und das ist, hat ja einen Wert dann.
Ist dann nicht jeder ein Rebell?
Ja, genau.
Okay.
Und der Wert muss gut sein, sonst würde man ja dann nicht leben. Und das heißt, dass diese ganzen Aktionen, die man macht, müssen auch ethisch sein, also gut sein. Und dadurch macht Rebellion auch frei. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem, wenn man dann die ganzen Diktatoren anschaut, dass jeder Wert irgendwie gut sein muss, wenn man lebt. Naja, gut. Nächstes Kapitel, würde ich sagen.
Ja, was du angesprochen hast mit diesem existenzialistischen Gedankengut jetzt hier schon.
Ja.
Ja, das könnte man meinen, dass es jetzt auch im zweiten Kapitel wieder eine Rolle spielt. Und zwar die metaphysische Revolte. Hier untersucht er dann aber die Geschichte des Geistes der Rebellion, also sehr wohl so die metaphysische Komponente, aber halt auf die Geschichte bezogen. Und er fängt da an mit der griechischen Mythologie, nennt er vor allem Prometheus, geht dann weiter über die römische Geschichte, Bibel, Nietzsche, Hegel, aber auch einige zeitgenössische Philosophen, Quellen. Und insgesamt kommt so raus, dass die haben alle die Rebellion für das Leben, für das Gute gekannt.
Mhm.
Schon in der ganzen Geschichte bekannt. Und jetzt aber haben wir gerade so eine Welle des Nihilismus. Und vor allem dieser stellt eine Gefahr für die Revolte dar, weil er ja annimmt, dass alles sinnlos ist. Also das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil er ja selber aus dem Sinnlosen heraus argumentiert oft.
Mhm.
Aber er sagt eben, wenn alles sinnlos ist, dann macht doch die Revolte keinen Sinn mehr. Dann muss ich auch nicht mehr Nein sagen.
Mhm. Ja. Weil du Prometheus gesagt hast, Prometheus ist ja derjenige, der sich gegen die Götter aufgelehnt hat. Ich glaube, der den Menschen, das ist in der griechischen Mythologie, hat den Menschen das Feuer gegeben. Also ich glaube, fast schon der Urrebell. Man hätte jetzt auch den Mythos des Prometheus das nennen können vielleicht.
Mhm.
Aber das ist ja eigentlich eine Gotteslästerung. Also wenn man zu den Göttern Nein sagt, wenn man zu diesem vorherrschenden System Nein sagt, das ist ja praktisch die Götter, das ist jetzt vielleicht ein bisschen metapherartig gemeint, dann ist das eine Blasphemie. Also ein Rebell ist immer ein Blasphemer, weil er eben diesem bestehenden System, dieses bestehende System nennt Camus oder charakterisiert er wie einen Gott und demnach muss es immer blasphemisch sein, was ein Rebell macht, also weil er eben Nein sagt.
Jetzt hat er ja schon viel in diesem Kapitel auf die Geschichte eingegangen. Jetzt könnte man meinen, das war's mit Geschichte. Das nächste Kapitel heißt dann aber die historische Revolte. Und hier geht er dann vor allem auf die Rebellion während der Französischen Revolution ein. Ich dachte mir erst so, ach Mann, warum müssen die ganzen Philosophen immer auf die Französische Revolution eingehen? Da ist mir eingefallen, ja, okay, er war halt Franzose, da ist das sehr wichtig, die Französische Revolution. Und ja, er macht da anhand konkreter Ereignisse auch die Ursprünge der Rebellion, also jetzt hier bezogen auf die Französische Revolution, fest und erzählt dann auch, wie es hier Wege gab, wie die idealistisch korrupt wurden, dieses Gedankengut und warum das dann eben keine so richtige Rebellion, wie er sich das vorstellt, mehr war. Und worauf das hinausläuft, das ist jetzt, wie gesagt, ich erzähle nur, dass das hier beschrieben wird, und gehe jetzt dann genau darauf ein, weil was hier wichtig ist, die Erkenntnis, hier wurde jetzt mit dem klassischen christlichen Weltbild ein Ende gesetzt. Hier wurde das beendet. Und damit ist dann ein Raum frei geworden für säkuläre Ideologien, die aber wiederum, zumindest war es so häufig, Utopie und Fanatismus mit sich bringen und damit in Unterdrückung und Terror resultieren.
Mhm.
Da geht er dann besonders auf die kommunistische Revolution ein und erklärt da wieder verschiedene Formen des Terrorismus, praktiziert wurden, um Ideen zu verwirklichen, und er unterscheidet dort auch zwischen Revolution oder Rebellion, die also im revolutionären Gedanken, sage ich jetzt mal, der rational und der irrational ist, und er meint eben, die Rebellion ist rational, die Revolution ist irrational. Ich habe, glaube ich, bei Büchner erklärt, Rebellion ist nicht zielgerichtet, Revolution ist zielgerichtet, also hat eine Utopie oder sowas.
Ja.
Und ich glaube, um einfach das nochmal zu unterscheiden. Er sagt jetzt eben, das mit dem Ziel ist irrational, das ohne Ziel ist rational.
Mhm.
Weißt du warum, oder könntest du dir erklären, warum?
dass es mit Ziel irrational ist.
Ja.
Naja, wahrscheinlich vielleicht, weil es willkürlich ist, weil es keinen Sinn macht. Weil die Ziele sind ja immer sinnlos oder, ja, nicht irrelevant, aber wie wir im Mythos des Sisyphos gesehen haben, der Grund, warum man liebt, ist sinnlos. Also kann das Ziel auch nur sinnlos sein. Das heißt, das einzige Sinnvolle ist, dass man etwas nicht zielgerichtetes hat. Weißt du, was ich meine?
Das macht Sinn. Im nächsten Kapitel geht es dann, wie auch schon Sisyphos hatten, da hat es, kann man irgendwie mit der Revolte und Kunst.
Ja.
Revolte in der Kunst. Und hier meint er jetzt, dass Kunst den Menschen ein Gefühl gibt von Einheit und Universalität. Die Menschen wollen das auch. Also die wollen diese Einheit und Universalität erreichen. Und die Realität gibt es aber nicht wirklich her. Und er definiert jetzt hier den Geist der Rebellion erneut, indem er ihn mit dem Geist der künstlichen Schöpfung, der künstlerischen Schöpfung vergleicht, kein AI hier. Und das entstammt beides aus dem existenzialistischen Wunsch, den du schon öfter angesprochen hast, dass man Werte aus der individuellen menschlichen Existenz heraus bekräftigen will. Oder zumindest diese Hoffnung. Und jetzt hier wieder ein kleiner Seitenhieb gegenüber totalitären, kommunistischen, wie auch immer, Systemen. Die totalitäre Kunst soll man misstrauen, sagt er, weil die verfolgt als einziges Ziel, Propaganda zu verbreiten, eine Botschaft zu verbreiten und eben nicht
Kunst selber.
Ja, aus der Rebellion heraus, aus der Rebellion gegen die Existenz heraus, ja, von sich intrinsisch heraus Kunst zu schaffen. Ja,
also totalitäre Kunst kann nie, weil sie eben Propaganda hat, nie von sich aus selbst Kunst sein, sag ich mal so. Oder sagen wir mal so, andersrum vielleicht formuliert, normale Kunst kann nie totalitärer sein, weil sie eben nicht propagandistisch ist.
Ja, passt. Nächste Kapitel ist, trägt den Namen das mittelmeerische Denken.
Im Gegensatz zum deutschen Denken.
Oha.
Nietzsche zum Beispiel.
Ja, und er meint hier, oder er richtet hier besonders den Blick auf die aktuelle Lage, ich muss sozusagen die damals aktuelle Lage, die besonders geprägt war durch den Gegensatz zwischen der Sowjetunion. Oder hier, er legt besonders den Blick auf die Sowjetunion, die ja versucht, eine möglichst menschenfreundliche Politik zu machen. So.
Hat
zumindest
nur
auf die Fragen
teilweise
schreibt.
Funktioniert.
Und insgesamt haben wir dann da aber auch eben durch diese Spaltung eine sowohl soziale als auch politische, aber als auch spirituelle Instabilität. So ist halt Nietzsche dann wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Und er betont hier besonders die Bedeutung von dem gemeinschaftlichen Gefühl von Freiheit, das die Rebellion an sich repräsentiert. Mhm. Also wir haben hier eine instabile Lage auf sämtlichen Ebenen und die Rebellion bedeutet jetzt aber, durch die Rebellion kann man jetzt aber zu Freiheit gelangen. Also Unsicherheit ist, glaube ich, das Gegenteil von, also nicht das Gegenteil, aber wenn man frei ist, ist man nicht so besonders unsicher, oder?
Naja, man weiß ja, was man will zum Beispiel. Das ist ja auch immer häufig der Grund oder so, ja, wenn man frei ist, dann weiß man, was man will und dann kann man nicht unsicher sein.
Leider ist die Rebellion, die heutzutage stattfindet, zum Beispiel eben in der Sowjetunion, aber kein Resultat aus der Geschichte. Also sie findet unter Missachtung dessen, was wir eigentlich aus der Geschichte gelernt haben sollten, statt.
Mhm.
Und deswegen ist es keine wahre Rebellion.
Das ist auch ein bisschen so ein, das ist theoretisch vielleicht so, wie ich das jetzt beschrieben habe, aber
die sagen auch nein.
Ja, nee, aber das ist so ein bisschen, da zieht er sich ein bisschen aus der Schlinge, will ich sagen. Also ja, ich habe wohl eine Theorie, aber da heißt es jetzt nicht, kann man es jetzt nicht anwenden, weil meine Theorie ist nicht falsch, sondern die kann man da nur nicht anwenden drauf.
Ja, und der endet mit dem Punkt, man kann sehr wohl, also das bezieht sich jetzt vor allem wieder auf die Frage am Anfang, so darf man in der Rebellion morden oder nicht? Man kann die Ungerechtigkeit zurückweisen, also man kann Nein sagen, ohne aber, wie wir es hier festgestellt haben, die Schönheit in der Welt zu verleugnen. Deswegen spricht es sich eben für die Rebellion, aber ohne ein Morden aus.
Ja, wunderbar. Dann ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, das nochmal zusammenfassen mit diesem ohne Morden eine Rebellion machen. Und also kannst du das nochmal diesen Sachverhalt kurz darstellen. Weil ja. du meinst ja, was seine generelle Aussage ist, ist ja, dass sein Idealbild ist, eine Rebellion sollte nie mit Menschenopfern sein, oder? Das ist so ja. das ganz große Thema. Das möchte ich nochmal
kurz. Okay, nee, ich würde so zusammenfassen, eine Rebellion hat ja immer ihre Ideale. Mhm. Also die sagen ja Nein zu etwas, weil sie Ideale haben. Ja. Also weil sie nicht mit einverstanden sind mit etwas, was gerade ist. Mhm. Und eine Rebellion, die in dieser Rebellion ihre Ideale verrät.
Indem sie mordet?
Zum Beispiel.
Ja.
Ist keine wahre Rebellion mehr. So würde ich das zusammenfassen.
Sehr gut.
Also um nochmal den Bogen zur Pest zu spannen. Da haben wir diese Metapher mit der Todesstrafe.
Ja.
Da haben wir diese Geschichte mit der Todesstrafe. Da gibt es jemand, der die Todesstrafe, der gegen die Todesstrafe ist, weil sein Vater Richter war, bla bla bla. Und er schließt sich einer Bewegung an, die gegen die Todesstrafe ist, die, um eine Welt ohne Todesstrafe zu schaffen, Leute umbringt, also ja. die Todesstrafe anwendet.
Das ist ein bisschen absurd.
Ja, und davon wendet er sich dann ab und sagt, er will jetzt nur noch konsequent gegen die Todesstrafe sein.
Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich später für meine Interpretation oder meine Erklärung noch brauche, deswegen wollte ich das nochmal unterstreichen.
Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach gleich mal in die Analyse bzw. Interpretation, weil du gemeint hast, das ist ein Sachtext, da ist Analyse ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, das ist halt, Analyse ist ja immer ein bisschen, was sagt uns der Text? Der Text sagt uns ja genau das, was er sagt. Deswegen.
Aber du hast gemeint, du wolltest dann mal besonders den Text analysieren darauf, warum es dann zwischen dem Bruch zu Sartre und Camus gekommen ist. Also das, was, warum wir den Text zerlesen, warum er so spannend ist. Also
genau.
Passt es, ja. Viel Spaß dabei.
Nun zur Rivalität zwischen Camus und Sartre. Also die beiden waren lang befreundet und Verbündete eigentlich. So ein bisschen so ein Duo, die Philosophen, Existenzialisten. Aber 1952 im Sommer beginnt eben dieses Auseinanderbrechen. Unter anderem wegen dieser Revolte. Generell, die beiden waren ja sicher ziemlich ähnlich. Das waren beide Literaten, die haben beide Romane geschrieben, beide Theaterstücke, die waren beim gleichen Verlag sogar. Okay. Die haben beide den Literaturnobelpreis bekommen, Camus 1957 und Sartre dann 1964. Und er hat ihn abgelegt. Aber wie er sagt, nicht, weil Camus ihn früher bekommen hat. Das hat einen anderen Grund. Dann, beide hatten sehr ähnliche Meinungen über Männer, die eigentlich ganz interessant sind. Camus meinte, ich kann die Gesellschaft von Männern nicht ertragen. Sie machen Komplimente oder sie urteilen. Und Sartre meinte, Männer langweilen mich, aber bei einer Frau ist es bisher selten passiert. Aber dennoch, obwohl sie so gleich waren, vielleicht weil sie so gleich waren, haben sie sich nicht verstanden. Zumindest Sartre war ziemlich neidisch auf Camus. Camus war der gut aussehende Algerier, der wurde idealisiert in der Presse auch ein bisschen. Und er war einfach stolz auf seine bescheidene Herkunft. Sartre im Gegensatz, er war einfach der Kind der französischen Bourgeoisie, wie er selbst meinte. Und er hat es auch nicht so wirklich gern gemocht. Er war eben einfach ein bisschen so ein einsamer Steppenwolf. Und diese Auseinandersetzung, da hat Sartre den Kampf gewonnen. Er wurde dann so das Gesicht der Jugendbewegung ein bisschen, es kann auch vielleicht sein, weil Camus einfach recht früh gestorben ist im Vergleich zu Sartre. So, und die grundlegende Frage in diesem Werk, beziehungsweise in der ganzen Debatte zwischen Camus und Sartre war eben, sollen wir für eine bessere Welt Menschenleben opfern? Also Sartre meint eben, ja, das ist okay, wir wollen hier eine Revolte haben, wir wollen etwas schaffen, eine neue Welt aufbauen, eine neue Weltordnung aufbauen, dafür dürfen wir auch.
Er war eher der Revolution-Typ, der Revolutionstyp, also der den Sozialismus voranbringen wollte.
Genau, und er war auch gar nicht so abgeneigt von der Sowjetunion. Der war auch, die beide waren ein bisschen kommunistisch eingestellt, sozialistisch eingestellt. Aber Camus hat praktisch rüber gedeutet, so die Sowjetunion, das kann doch nicht sein, das ist auch keine ideale Welt. Menschen, Millionen Menschen wurden gemordet.
Hat er vor allem ja auch hier in dem Essay gemacht.
Ja,
also hat er ja immer wieder die Sowjetunion auch namentlich erwähnt.
Und kritisiert.
Ja,
genau. Und er hat gesagt, kann doch nicht sein, das ist nicht richtig. Und Camus sagt, naja, Sartre so, naja. Ja, ist jetzt nicht so wichtig und keine Ahnung, hat es halt ein bisschen so wegrationalisiert, aber das ist halt dieser ganz große Streit zwischen Camus und Sartre. Sollen wir Menschenleben opfern für eine bessere Welt? Und Camus sagt nein und Sartre sagt ja.
Ich habe es ja schon in der Biografiefolge gesagt. Man sagt ja tendenziell eher, also Sartre war definitiv hier sehr sozialistisch eingestellt, wie gesagt, hat mit der Sowjetunion sympathisiert und da kommunistische Ideen verbreitet. Camus dagegen wird oft eher so als der Anarchist dargestellt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also er ist ja, also was dafür spricht so, er hat kein letztendlich gültiges irgendwie Ziel oder er sagt nicht, die sollten jetzt herrschen oder sowas. Also beim Anarchismus geht es ja auch um herrschen, sondern er sagt ja eher, man soll sich ständig irgendwie auflehnen und so seinen eigenen, ja.
Hört sich schon irgendwie anarchistisch an, oder nicht?
Ja, also ich weiß, warum man drauf kommen könnte, aber ja, ich würde es jetzt nicht direkt so sagen.
Aber weil dieses Detail mit, dass Sartre dann gewonnen hat und ja, Bild der Jugendbewegung geworden ist.
Wahrscheinlich dann der 68er oder ja, der französischen Pardon dazu.
Ja, genau. Beziehungsweise, wenn ich jetzt, ich kenne mich jetzt mit der französischen Jugendbewegung nicht aus, aber wenn man die Deutschen mal anschaut, die waren teilweise, die Rechten oder auch die Linken, aber die waren ja beide links, deswegen waren sehr gewalttätig. Deswegen, glaube ich, haben die da Sartre lieber zugestimmt als Camus.
Du hattest, glaube ich, auch mal so ein Zitat von Sartre für die RAF erwähnt.
Genau, also dieses Zitat, ich habe ja diesen Artikel vom Spiegel durchgelesen und Sartre hat oder wurde vom Spiegel
zitiert.
Er hat sich selber zitiert, das ist schon sehr, sehr krass. Also 1973 war dieses Interview, wo er gesagt hat, ja, er findet diese revolutionären Kräfte wie die Baader-Meinhof-Gruppe interessant. Also, ja.
Ja, so viel zur Analyse. Ich würde sagen, ich schaue mal ein bisschen, dass ich eine Interpretation hinbekomme. Und zwar hat er zu dem ersten großen Punkt gemeint, wir befinden uns, also damals, weil das Christentum nicht mehr da ist, in unsicheren Zeiten. Zweiter Punkt, also in instabilen Zeiten so, auf sämtlichen Ebenen. Zweitens, die Menschen müssen sich auflehnen gegen Unterdrückung. Das ist egal, ob das jetzt in weltlicher oder in metaphysischer, also quasi philosophischer Natur geschieht. Drittens, dies kann wahrhaftig nur in Gemeinschaft geschehen, das ist ganz wichtig. Und viertens, wir sollen lernen aus der Geschichte und den durch Revolutionen angerichteten Gräueltaten ja so ein bisschen was entgegensetzen.
Sinnvoll.
Das endlich mal richtig machen. Und deswegen, wir sollen uns für wegen eben aus der Geschichte lernen und für Gutes, die Schönheit in der Welt entscheiden und gegen Mord und Co.
Ja.
Ich muss sagen, damit bin ich erstmal auch ziemlich einverstanden. Also Lernen aus der Geschichte finde ich da jetzt besonders gut, diesen Punkt. Ja. Also ich muss aber auch die gleiche Kritik sagen, die ich schon bei Büchner gesagt habe. Wir haben ja auch schon gesagt, bei Büchner, der Rebell, so ist ein Rebell. Also irgendwie haben wir es mit den Rebellen. Hier jetzt mal genauer betrachtet. Ja, was ich generell zum Rebell zu sagen habe, ich meine, die haben kein Ziel, die haben keinen Verbesserungsvorschlag und kritisieren, ohne besser zu wissen, darf man, ja, darf man.
Ist auch sinnvoll, ist auch notwendig, man muss auch irgendwo anfangen.
Richtig.
Aber nicht nur denken, man muss auch was tun.
Aber es ist halt auch so ein bisschen meh.
Es ist auch einfach einfach. Es ist einfach zu kritisieren und es nicht besser zu wissen.
Ja. Wie fandest du, wenn du jetzt diese Information von mir oder diese Zusammenschrift hast, wie fandest du dieses Werk so?
Also, ich stimme dir natürlich zu. Also, aus der Geschichte lernen finde ich gut. Ja. Auch nicht morden ist auch sinnvoll. Vielleicht auch ein bisschen leichter gesagt als getan. Bei so einer großen Bewegung gibt es halt auch immer Abspaltungen, die halt dann nicht, die man eigentlich immer unter Kontrolle hat und die machen dann was man nicht will. Also wenn da müssen wirklich alle auf eine Linie sein, sag ich mal. Also die Theorie, die Philosophie ist gut, aber wirklich um das umzusetzen, ist eine andere Frage. Ich fand so im ersten Kapitel, wo er gesagt hat, wo er so diesen Rebell aufgebaut hat, ich mag ja dieses Worldbuilding, immer wenn man die Welt so erklärt, wie sie ist und wie sie auch sein soll vielleicht, dass man als Rebell sich halt dagegen auflehnt und praktisch sich eigene Werte sucht, womit man dann lebt. Die Frage ist dann, welche Werte? Also die Sisyphus kann man vielleicht auch noch was rausziehen, aber da ist auch wieder die Frage, welche Werte? Und das ist vielleicht jetzt so meine generelle Frage an Philosophie, welche Werte soll man nehmen? Nietzsche kann da, glaube ich, jetzt auch nicht viel weiterhelfen, aber weiß nicht. So, das ist so ein bisschen die Frage. Welche Rebellion sollte man denn anstimmen? Also wofür ist es denn sinnvoll, dieses Werk herzunehmen? Also ich glaube, er hat einen guten Eindruck davon, was er will und was er nicht will. Also an Revolution, so wird nur wieder zum Beispiel nicht, aber er kann nicht sagen, warum das jetzt schlecht ist. Er kann nur sagen, ja, das ist da jetzt nicht sinnvoll und so, aber was will er denn? Das ist jetzt also die große Frage.
Einen Wert, den er ja hier ganz groß vertritt, ja, ist eben die Rebellion gegen den Toten, damit auch die Rebellion gegen den Mord.
Ja.
Was ich mich aber ein bisschen frage gerade, also das, während du geredet hast, ist mir dieser Gedanke gerade gekommen, er war doch in der Resistance, also ja, im Zweiten Weltkrieg. Hat er dann nicht getötet? Also wenn ich Resistance höre, dann denke ich schon an Kampf. Oder war das, stelle ich mir das gerade ganz falsch vor?
Nee, das ist komplett richtig. Die haben sehr viel gemordet oder getötet, sag ich mal, gut.
Gekämpft.
Ja. Und ja, das ist halt auch die Frage, was ist, wenn du mit einer totalitären Übermacht bist, die mordet, die gegen die Spielregeln verstößt? Dann musst du da nicht auch gegen die Spielregeln verstoßen? Also musst du da nicht auch zurückmorden? Also ja, muss man nicht unbedingt. Gandhi und so, vielleicht nicht unbedingt, aber ja, das ist halt auch eine große Frage. Aber ich glaube, also er war in der Resistance, aber ein Großteil hat er einfach in Zeitschrift geschrieben. Also er hat geschrieben für die Resistance, aber nicht.
Ah, okay.
Nicht, ich glaube, er hat nicht selber gekämpft, soweit ich das weiß.
Also dieser Gedanke, den du sagst, der ist schon uralt. Also tatsächlich fällt mir da jetzt gerade so eine Stelle in der Bibel ein, wo es gibt ja ein Gebot, du sollst den Sabbat heiligen.
Ja.
Für hier die Israeliten damals. Ja. Und das Sabbatheiligen heißt, du sollst nicht arbeiten, du darfst dann auch nicht kämpfen. Da gibt es eine Geschichte, wie Israeliten am Sabbat angegriffen werden und die halten sich an ihre Gebote und werden halt einfach komplett niedergemetzelt. Und daraus schließen dann die anderen Israeliten, okay, wenn wir angegriffen werden, müssen wir uns trotz Sabbat verteidigen können. Ja. Sonst macht das keinen Sinn, sonst sind wir irgendwann ausgerottet und dann gibt's unsere Gebote gar nicht mehr.
Ja, ja.
Also
ich glaube, das ist eine uralte Frage.
Es ist ein Dilemma. Gut, das können wir jetzt aber auch nicht beantworten so schnell. Also ich würde es gerne beantworten.
Ja, aber.
Und sag, das war die heutige Folge Spargel von Balkon. Wir stellen jetzt noch, wie immer, gegenseitig eine meistens nicht mehr ganz ernst gemeinte Abschlussfrage. Viel Spaß dabei.
Okay, also wir haben ja Camus und Sartre, zwei intellektuell hochkarätige Menschen, zwei Freunde eigentlich, die zusammen philosophiert haben.
Und Franzosen,
die haben jetzt sich verstritten. Wie würdest du die wieder zusammenbringen? Die haben sich ja zusammen, waren die nicht im Café Le Fleur auch zusammen irgendwie?
Also ich weiß nicht, ob sie zusammen waren, aber sie haben das beide besucht.
Wie würdest du die zusammenbringen wieder? Vielleicht, ich weiß nicht, ob man sie versöhnen kann, wie würdest du die vielleicht zusammenbringen?
Also intellektuell oder freundschaftlich?
Kannst du dir aussuchen.
Okay, dann nehme ich mal das Schwierigere, und zwar intellektuell. Und zwar sage ich, um sie intellektuell zusammenbringen, muss man sie erstmal freundschaftlich zusammenbringen.
Da ist man nämlich offener für die Philosophie des anderen.
Und also du hast ja schon angesprochen, die Vorlage muss ich jetzt nutzen. Wir haben beide das Café de Fleur,
Café de Fleur besucht.
Und also als ich da war, das war schon sehr teuer. Das war auch ein Grund, warum ich da nicht rein bin. Und ich glaube, wenn man da die Preise, also wenn man den beiden einfach ein Sonderangebot geben würde, so, weißt du, so, hier, wenn ihr reinkommt, dann kommen auch mehr Touristen.
Ihr kriegt's kostenlos, komm.
Okay, was soll der Geiz? Hier.
Für eure,
ihr zwei, kostenlos, aber ihr müsst am gleichen Tisch sitzen. Okay, Sartre würde es nicht annehmen, das wird schon mal nicht klappen. Aber Camus würde zumindest Essen kostenlos bekommen, das ist es mir wert.
Ja, okay.
Was würdest du sagen?
Eigentlich wollte ich auch so sagen, ja, geben denen einfach mal einen Kaffee aus und dann geht sich das schon um. Aber gut, ich sage jetzt mal, ich nehme die schwierige Sache, nämlich die Philosophie. Camus sagt nicht morden, Sartre sagt morden. Ich so, wie wär's ein bisschen von beidem?
Okay.
Einfach nur.
So ein bisschen morden.
Ein bisschen morden. Also so.
Oh Gott.
Ich glaube, besser wird's nicht.
Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Okay, meine Abschlussfrage heute an dich. Gibt es etwas, gegen das du revoltierst? Also im Alltag. Ich zum Beispiel revoltiere ja gegen den geistigen Verfall im Internet, indem ich versuche, Bücher zu lesen. Also ich meine so kleine Sachen, keine Ahnung.
Ja, ja.
Um mir ein bisschen Zeit zu geben, meine Mitbewohnerin dreht auch immer im Bad die Heizung voll auf. Oder meine
Mitbewohnerin. Ja, nee.
Also und ich mag das aber nicht, wenn es so sau heiß ist, und auch ich finde es blöd, wenn die Heizung da so im Bad rummacht und niemand da im Bad drin ist. Dann drehe ich sie immer auf 3.
Ja, ich mache das auch immer. Ich gehe immer in meine WG rein und drehe es immer zurück. Wenn ich sehe, wenn ich hier auf 5 ist, drehe ich die immer auf
5. Gefällt mir.
Ja, genau. Perfekt. Also okay, das ist jetzt auch was sehr, sehr Kleines, aber ich finde es aber richtig geil.
Nice.
Also, du kennst die deutschen Fälle, oder?
Ja.
Da, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Ich bin...
Ablativ hat es nicht geschafft.
Ablativ hat es nicht geschafft für die Kleinen.
Für die Lateiner.
Ja, für die Lateiner. ich bin einfach jemand, ich möchte den Genitiv durchsetzen. Ich sag auch immer schön den Genitiv, auch wenn der Dativ, ich meine, wir kommen auch fein aus Franken, da ist der Genitiv nicht so beliebt. Aber ich versuche immer den Genitiv zu nehmen, weil ich finde den einfach schön.
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Ja, genau, so zum Beispiel. Ja, ja.
Hast du dir was überlegt?